könntest du jetzt auf die Aufnahme und ihr macht dann einfach so dann wieder Fenster zu, wenn ihr den Eindruck habt. Okay. Liebe Gemeinde, in unserer Predigtreihe über die sogenannten Seligpreisungen folgt heute der dritte Teil, der dritte Aufschlag. Es geht um die Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 4. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. So heißt es in der Lutherbibel. Näher am griechischen Text des Neuen Testaments ist die Übersetzung: zu beglückwünschen sind die Weinenden, denn sie werden getröstet werden. Zu beglückwünschen sind die Weinenden, denn sie werden getröstet werden. Es war einmal ein Skorpion und eine Schildkröte. Skorpione können nicht schwimmen, Schildkröten sehr wohl. Eines Morgens wacht der Skorpion auf und hat die Idee, er möchte gerne auf die andere Seite des Teiches, an dem er da so lebt. Er kann aber selber nicht schwimmen. Und dann kommt er auf die Idee, die Schildkröte kann schwimmen, die ist auch ein bisschen naiv und arglos. Die werde ich mal fragen, ob sie mich auf die andere Seite des Teiches bringt. Geht der Skorpion also zur Schildkröte und sagt: Du, ich möchte gerne auf die andere Seite des Teiches, kann ich bei dir auf den Rückenpanzer krabbeln und du bringst mich dann rüber. Schildkröte stutzt so ein bisschen, überlegt und sagt: ich glaube, das ist ein schlechter Witz. Ich weiß nämlich genau, was passiert. Ja, wenn ich mit dir rüberschwimme und dann sind wir auf der Mitte des kleinen Sees, dann stichst du mich. Und dann gehe ich unter und ertrinke, da mache ich nicht mit. Der Skorpion sagt dazu: Du Schildkröte, was du da sagst, ist unlogisch. Wenn ich dich nämlich steche und du untergehst und ertrinkst, dann gehe ich ja mit unter. Darüber denkt die Schildkröte dann ein bisschen nach und sagt: Okay, da hast einen guten Punkt, Skorpion. Also krabbel auf meinen Rückenpanzer und dann bringe ich dich auf die andere Seite. Die Schildkröte schwimmt los mit dem Skorpion auf dem Rücken. Sie kommen bis zur Mitte des Sees und was soll ich euch sagen? Der Skorpion krabbelt auf dem Rückenpanzer ein Stück nach vorne, visiert mit dem Giftstachel den weichen Hals der Schildkröte an und sticht zu. Die volle Ladung Gift pumpt er in die Schildkröte. Die Schildkröte wird immer schwächer, beginnt langsam unterzugehen und bevor sie ganz untergeht, dreht sie sich nochmal so nach hinten und fragt den Skorpion: Du sag mal, wir haben doch gerade eben noch miteinander gesprochen und du hast mir doch gesagt, es ist völlig unlogisch, wenn du mich stechen würdest. Warum hast du mich denn trotzdem gestochen? Und der Skorpion antwortet: Mit Logik hat das nichts zu tun. Es ist einfach meine Natur. Und das Märchen geht leider nicht so aus wie die meisten Märchen. Sie lebten nicht glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, sondern sind untergegangen. Liebe Gemeinde, wir alle haben eine Sündernatur. So bezeugt das, so sagt das die Bibel an vielen Stellen. Unsere menschliche Natur ist von der Sünde angestochen und wir tragen den Giftstachel der Sünde an uns, mit uns herum. Diese Sünde ist Teil unseres Systems. Die Sünde ist Teil unserer menschlichen Lebenswirklichkeit. Mit dem Gift der Sünde machen wir uns gegenseitig das Leben schwer. Das Gift der Sünde zerstört Leben und dieses Gift bewirkt, wenn es zu seinem Ziel kommt, den Tod. Der Apostel Paulus benutzt dieses Bild vom Stachel des Todes in seinen Briefen an verschiedenen Stellen. Und an einer Stelle im Römerbrief fügt er hinzu: Keiner, kein Mensch ist davon ausgenommen. Wir sind alle Sünder. Wir alle mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Römer 3,23. Alle Menschen haben sich mit der Sünde infiziert. Was für eine Pandemie. Alle Menschen stehen unter dem Einfluss der Sünde und alle haben gesündigt. Liebe Gemeinde, ich habe diese Geschichte vom Skorpion und der Schildkröte als Einstieg für diese Predigt gewählt, weil sie uns so eine erste ganz wichtige Wahrheit und Erkenntnis vor Augen hält. Jesus beglückwünscht die Traurigen, die Weinenden, diejenigen, die über die eigene und über fremde Sünde Leid tragen und traurig sind. Jesus preist die glücklich, die sich ein waches Gewissen für eigenes und für fremdes Versagen bewahrt haben. Menschen fügen Gott, fügen ihren Mitmenschen, fügen sich selber Verletzungen zu. Mit ihren Gedanken, mit ihren Worten, mit ihren Taten. Wir tragen dieses Gift in uns. Das ist meine Natur, sagt der Skorpion in dem Märchen, nachdem er gegen alle Vernunft und gegen alle Nächstenliebe zugestochen hat. Darüber nicht mehr bestürzt, nicht mehr traurig zu sein, offenbar zu den ganzen Abgrund der Not, unserer Entfremdung von Gott und von uns selbst. Wohl dem Menschen, sagt Jesus, der sich das Bedauern über die eigene Sünde nicht abgewöhnt hat. Wer aber mit diesem Bedauern zu Jesus kommt, wer mit Reue zu Jesus kommt, so haben es die Alten genannt, der wird getröstet werden. Die größte Freude, die größte Befreiung unseres Lebens als Christen und Christinnen besteht doch nicht darin, dass wir unser Versagen, unser Schuldigwerden kleinreden oder dass wir das irgendwie ausblenden, sondern es besteht darin, dass wir unsere Schuld bekennen können und dass uns vergeben ist. Ich lese dazu aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die letzten beiden Verse und die ersten beiden Verse aus dem zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Dort steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Nur wer überhaupt trauert, kann auch getröstet werden. Und nur wer persönliche Schuld eingesteht, kann auch die Vergebung zugesprochen bekommen. Im Alten Testament weist besonders das Buch Jesaja auf den Messias Jesus Christus hin. Zum Beispiel, wenn es dort heißt, ich, der Herr, will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, Vers 13. Und dann ebenfalls in Jesaja 61, ab Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die zu trösten, die ein zerbrochenes Herz haben. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott euch eure Schuld. Er hat mich gesandt, die Trauernden zu trösten. Liebe Gemeinde, wir sind zu beglückwünschen, weil wir wissen, dass wir von der Vergebung leben, die wir in Jesus Christus haben. Zu beglückwünschen sind die Traurigen, denn sie sollen getröstet werden. Jesus spricht damit eine Einladung aus, die Einladung, zu ihm zu kommen mit unserem Leid, und das ist der zweite Punkt. Jesus lädt uns ein, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Und wenn es keinen anderen Namen gibt, zu dem du rufen kannst in deiner Not, in deiner Trauer, in deiner Sorge, du kannst den Namen Jesu um Hilfe anrufen. Um dieser Wahrheit, um dieser Möglichkeit willen bist du absolut zu beglückwünschen. Und du sollst getröstet werden. Ja, es gibt auch so ein fruchtloses Leidtragen. Es gibt grüblerisches, anklagendes, gemeines, demonstratives Leidtragen. Trauer und Leiden hat so manchen Menschen bitter gemacht. Dein Leiden soll dich aber nicht bitter machen. Dein Leid soll dich nicht voller Anklagen gegen Gott und die Menschen zurücklassen. Dein Leiden ist der Ruf Gottes, nach Gott zu suchen und dich von ihm finden zu lassen. Demut, Barmherzigkeit, Gottvertrauen sollen aus deinem Leid erwachsen. Gott, eben weil er Gott ist und weil er die Liebe ist, kann aus deinem Leiden Segen erwachsen lassen. Der 2010 verstorbene Pfarrer Manfred Fischer schreibt darüber in einem, wie ich finde, sehr lesenswerten Büchlein. Es hat die Überschrift Einmischung in innere Angelegenheiten, Worte Jesu in Variationen und Meditationen für unsere Zeit. Er schreibt: Selig sind die Traurigen, höre ich. Und ich fange an zu erfassen, ich bin ja auch gemeint. Denn fremd ist mir mein Leben geworden. Mich durchziehen Schwaden niederdrückender Traurigkeit, schmerzhafter Gefühle, abgeschnitten zu sein. Ich kann sie nicht vertreiben. Mir ist, als sei ich längst gestorben, all meinen Wünschen und Ideen. Weit hinter dem geblieben, was ich mir zugedacht. Meine Jahre sind mir davongelaufen, enteilt und verloren. Abhanden gekommen sind sie mir, Kühnheit und Schwung. Müde geworden bin ich. Ich lasse alles einfach davonziehen. Die Schatten meiner Misserfolge halten mich gefangen. Ich weiß, es gibt kein Entrinnen. Vor Krankheit und Abschied, schon fürchte ich mich vor der Kälte des Sterbens. Nur ein einziger preist mich glücklich, nur er, niemand sonst vermag es. Mein Schicksal ruft er in seine Gegenwart, in seine tröstliche Nähe. Er richtet mich auf und führt mich zurück zu Menschen, die mich brauchen und die mich lieben. Geborgen in Zuneigung und Zärtlichkeit werde ich stark und frei. Kann ich den Weg zu Ende gehen, der mir noch bleibt? Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, mit unserer Trauer, mit unserem Leid, mit unseren Tränen. Wir haben vorher in der Psalmlesung aus Psalm 126 die Worte gehört, die mit Tränen sehen, also säen, aussehen, die werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Mit Tränen sehen, das ist ein starkes, aber vielleicht auch ein missverständliches Bildwort. Säen an sich ist ja keine traurige oder tränenreiche Arbeit. Ganz im Gegenteil, Säen ist ja mit der Hoffnung auf Ernte verbunden. Mit Tränen säen bedeutet nicht, dass die Tränen das eigentliche Saatgut sind. Ich sehe nicht meine Tränen aus, so meint das der Psalmbeter nicht. Der Psalmbeter hat schlicht einen Menschen vor Augen, der beim Säen, beim Aussehen der Saat weint. Dass er weint, hat mit dem Säen an sich gar nichts zu tun. Das heißt, dieser Psalm gibt einen Zuspruch für Menschen, die durch schwere und traurige Zeiten gehen. Der Psalmbeter wendet sich an Menschen, die durch ein Tal der Tränen gehen, weil ihr Leben hart ist und schmerzt. Vielleicht hast du so einen Menschen vor Augen. Vielleicht siehst du dich selber und deine Lebenssituation genau so. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Dieser Mensch geht dennoch an seine tägliche Arbeit, auch unter Tränen. Der Mensch mag das Gefühl haben, mir ist jetzt überhaupt nicht nach Säen zumute. Ich könnte bei jedem bisschen weinen und am liebsten würde ich mir eine Decke über den Kopf ziehen und mich verkriechen. Aber ich weiß, Früchte werden nicht auf mich warten, bis ich mich dann wieder irgendwann mal nach Säen fühle. Wenn ich jetzt nicht sehe, werde ich im Herbst keine Ernte haben und ich werde im Winter nichts zu essen haben. Ich werde also meinen Saatbeutel nehmen und aufs Feld gehen und den Samen ausstreuen und eben dabei weiter weinen, wenn es so sein soll. Also geht der Mensch aufs Feld und streut den Samen aus, auch wenn das Leben nicht leicht ist, auch wenn sein Herz schwer ist, ja sogar wenn er mit Tränen die tägliche Aussaat aufs Feld bringt. Noch einmal, es sind nicht die Tränen, die die Ernte und die Freude der Ernte hervorbringen, sondern es ist das simple Säen, das Aussehen, das die Ernte und die damit verbundene Freude hervorbringt. Wer sät, wird Früchte ernten. Das bedeutet für uns, es gibt gute Dinge zu tun, ob das Leben gerade schwer oder leicht ist. Und diese Dinge haben gute Folgen. Sie zu unterlassen, wenn es uns schlecht geht, das wird die Situation nicht besser machen. Ohne Saat keine Ernte. Saat bringt eine Ernte und damit Freude hervor, ob die Aussaat nun unter Tränen erfolgt oder nicht. Ein Theologe hat als praktische Anwendung dieses Psalmes Folgendes empfohlen. Wenn dein Leben gerade schwer und mit Tränen erfüllt ist, dann sprich mit deinen Tränen. Es kann folgendermaßen aussehen. Ihr Tränen, ich kann euch fühlen. Täglich fließt ihr über mein Gesicht und wollt mir vermitteln, es habe ja alles gar keinen Sinn und ich solle mich am besten verkriechen. Aber es gibt ein Feld zu besäen, Arbeit zu tun, Kinder zu betreuen, Haushaltsarbeit zu erledigen, der Gemeinde mitzuarbeiten, für den kranken Nachbarn zu beten. Ich habe gute Dinge zu tun und ich nehme jetzt meinen Beutel und ich gehe aufs Feld, um zu säen. Wenn ihr Tränen mir heute übers Gesicht strömen möchtet, sei's drum, dann müsst ihr eben mitkommen. Tränen, ich sage euch im Vertrauen auf Gott, ihr werdet nicht für immer bleiben. Und selbst wenn ich meine Arbeit unter Tränen tue, so wird Gott am Ende für eine segensreiche Ernte sorgen. Auch wenn ich es noch nicht fühle oder sehe, aber ich glaube, dass die simple Arbeit eine fröhliche Ernte einbringen wird und dass meine Tränen in Freude verwandelt werden. Zu beglückwünschen sind die Traurigen, sagt Jesus. Zu beglückwünschen sind die Weinenden, denn sie sollen getröstet werden. Und dazu lasst uns Amen sagen. Amen.